Also es ist im Prinzip, wenn man es genau nimmt, eine Verschriftlichung der Sprache, die allerdings technisch so ausgereift ist, dass sie diese Verschriftlichung auch wieder rückgängig machen kann. Ne? Bei der Digitalisierung ist besonders auffällig, ne? Aber analog funktioniert es ähnlich, da sind es halt Wellen, die im Prinzip das Medium darstellen. Okay, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, der Kollege war.
Ja, ich glaube so, weil das beim Schnitt irgendwie so, wenn ich was aufschreibe, dann überlege ich mir vorher genau, was ich jetzt hinschreiben werde und so. Und beim, also wenn ich jetzt spreche, dann kann es sein, dass ich während ich den Gedanken ausspreche, wie es immer wieder passiert, immer weiß, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, mich im Kreis drehe, im Reden sozusagen, und das ist auch irgendwie dann ein ganz anderes Kommunizieren.
Natürlich, ja.
Natürlich. Man hat den Zeitfaktor beim Schreiben viel weniger.
Ganz richtig. Denken Sie an diese Reflexionsebenen, die ich vorher angedeutet habe. Sie haben in der Schrift natürlich die Möglichkeit, jederzeit vor dem Geschriebenen auch einen Schritt zurückzutreten und es als Leser nochmal durchzugehen. Nicht? Und das bringt höchst unterschiedliche und sehr vielfältige Bedingungen für diese Art der Kommunikation mit sich. Nicht? Also die reflektierte Kommunikation, diejenige, die ich nicht im nächsten Moment wieder bereuen will, weil sie eben schriftlich fixiert ist, weil sie nachvollziehbar ist. Ne? Also es dürfte klar sein, wenn ich irgendwo einen Blödsinn wohin schreibe und das wird veröffentlicht, dann ist das wesentlich schwerwiegender, als wenn ich hier mal eine dumme Bemerkung mache und die ist sofort wieder, ist natürlich auch schlimm, keine Frage, aber die ist sofort wieder vergessen und auch nicht nachweisbar. Nicht? Da kann ich dann streiten, das habe ich gar nicht gesagt und ähnlich. Der Schrift kann man belegen. Ne? Bitte.
Ja, stimmt. Finden ein Menschen ja viel schneller zur Reflexion. Deswegen sagen Lehrer und Eltern ja auch, wenn man im Fernsehen macht,
Na, aber jetzt kommen wir zurück, was der Kollege vorher angesprochen hat. Was ist denn bei der Schrift sehr deutlich der Fall? Wenn ich telekommunizieren kann, also wenn ich sozusagen in die Ferne kommunizieren kann, wie verhält sich der Kreis meiner Gesprächspartner, was ist mit dem? Ja?
Ja, es ist halt einseitig. Das ist so in die Richtung.
Es ist auf der einen Seite einseitig, aber tendenziell.
Ja? Also man kann so sagen, wenn man über längere Distanz kommuniziert, kann man auch unterschiedliche Kulturen ansprechen, zum Beispiel auch in fernen Ländern.
Gut, könnte man sagen, das kann ich mit der Sprache auch, ich brauche nur hinfahren. Nicht?
Ja, aber die Hürde darin, was zu machen, ist, glaube ich, größer als...
Natürlich, ja, aber... Also, das ist der Punkt, nicht? Also, die Erreichbarkeit wird ungleich größer. Während ich mit Sprache, naja, sagen wir mal, bestenfalls 200, 300 Leute erreiche auf einmal und auch da schon Schwierigkeiten bekomme, ist natürlich mit der Schrift tendenziell die Erreichbarkeit unendlich, weil es sowohl in die Zeit wie auch im Raum hinaus verlängerbar gedacht. Und was ist jetzt notwendig, wenn ich, und da sind wir jetzt beim Punkt, was ist notwendig, wenn ich eine ungleich größere Zahl an Diskurspartnern erreiche? Das hat mit dem zu tun, was Sie gesagt haben, im Hinblick auf Kultur. Was ist dann notwendig? Bitte? Also, Entschuldigung, jetzt, der Kollege zeigt die ganze Zeit schon.
Man braucht möglichst einheitliche Quote, möglichst einheitliche Sprache.
Die Typisierung oder Typologisierung der Schrift ist wesentlich mehr gefordert als bei der Sprache. Die Schrift erfordert eben eine viel größere Abstraktion, ganz einfach deswegen, weil eben mehr Diskurspartner im Spiel sein können. Während ich, auch jetzt im Hinblick auf Explikation, während ich bei der verbalen Kommunikation natürlich die Möglichkeit habe, zu erklären, was ich gerade von mir gebe oder wie ich dieses Wort verstehen oder verstanden haben will, das ich gerade von mir gebe, habe ich das bei der Schrift, wenn sie mal hinausgeht, nicht mehr. Und weil ich das weiß, also jetzt nicht ich persönlich, sondern weil diejenigen, die sich da früh mit Schrift herumgeschlagen haben, natürlich bis zu einem gewissen Grad die Erfahrung gemacht haben, dass sie möglichst abstrakt ansetzen müssen, weil sonst ganz einfach die Vielzahl der möglichen Rezipienten mit dieser Sache nichts anfangen kann. Genau deswegen sind die Schriftzeichen wesentlich typisierter, wesentlich abstrakter geartet. als man von diesem Beispiel eines Bildes hin zum tatsächlichen Buchstaben oder zur Buchstabenfolge vermuten würde.
Bitte. Das Bild ist direkt wenn ich jetzt etwas spreche und ich sehe mein Gegenüber, weil ich das Gesicht dort irgendwie weg, weil er nur mitkommt oder sonst irgendwas, kann ich das hinten noch zu erklären, noch irgendwie sozusagen ein bisschen wieder einzufangen. Ja. Aber wenn ich schreibe, ja, und das ist schlecht erklärt oder so, dann verliere ich den Satz.
Ja. Ganz klar, also die Typisierung ruht natürlich jetzt auch darauf auf, dass ich das Feedback immer sehr unmittelbar zurückbekomme. Das heißt, derjenige, der schreibt, wird von sich auch aus darauf achten, so breit anzusetzen wie möglich. Also jetzt bitte das nicht individuell verstehen. Niemand, ich weiß nicht, im alten China oder im alten Ägypten hat sich gedacht, ich muss möglichst abstrakte Zeichen verwenden, damit die möglichen Leser das alle gleich deuten. Aber es dürfte trotzdem klar sein, dass diese Hieroglyphen, die da vereinheitlicht wurden über viele Generationen hinweg, in diese Richtung zielen. Also ist klar, dass da jeder seine, auch natürlich dann beim Abschreiben, einfach Übertragungsfehler und so, sorgen dann natürlich dafür, dass die Details wegfallen. Also bei der chinesischen Schrift ist das sehr, sehr deutlich der Fall. Da gibt es so einen Kern von relativ abstrakten Zeichen und einem Randbereich von nicht so oft, aber deutlich ausgeschmückteren oder detaillierteren Zeichen. Nicht? Also so die Gebrauchsschrift von der Literarschrift, von der künstlerischen Schrift deutlich abweicht. Nicht? Ist klar, dass die Gebrauchsschrift eine ist, die beständig von vielen Leuten eben gebraucht wird und beim Abschreiben, beim Wiederholen dann natürlich abstrahiert wird. Und mit der Zeit über viele, viele Generationen hinweg natürlich dann diese Anschaulichkeit verliert und im Prinzip nichts mehr mit Bildern zu tun hat. Ne? Wobei man bei der chinesischen Schrift vielleicht sogar ein bisschen eher noch davon sprechen kann, als jetzt bei unserer lateinischen Schrift. Bitte.
Ja? Ich habe mir gedacht, das Hauptproblem bei Kommunikation überhaupt, ob es jetzt schriftlich oder verbal ist, oder es schriftlich noch viel ärger ist, sind genau die Assoziationen, die Sie angesprochen haben. Das Problem, egal was ich sage und die Worte, die ich wähle, wähle ich aus einem bestimmten Grund, weil ich sie mit etwas Bestimmtem verbinde, stark auch emotionell. Ne? Das ist der Grund, warum so oft Missverständnisse wissen, weil ich sage was und der andere nimmt das eben nicht nur als einen Code wahr, wo es ja keine Interpretationsschwierigkeit gäbe, sondern der assoziiert das mit dem, das bedeutet das eine Wort, bedeutet für den was ganz anderes als für mich. Und der jetzt plötzlich versteht das ganz andere oder ist eventuell sogar angefressen auf mich. Ja. Und das ist aber bei der Schrift ja genauso. Also da ist es sogar noch abstrakt, wo das Problem ist gegeben. Ja, und zusätzlich fehlt mir die ganze Stimmhöhe und ich sehe nicht, wie der Körper agiert und die Mimik und nicht. Also es wird da irgendwie wieder reduziert.
Natürlich. Das ist genau der Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen wollte im Hinblick auf die Problematik des Interpretierens. Auf der einen Seite geht es nicht anders, nur Sekunde, ich komme gleich. Auf der einen Seite geht es nicht anders, als dass wir uns eben auf gemeinsam verwendete Zeichen einigen, über viele Generationen hinweg, weil wir es zur Kommunikation sehr, sehr effektiv einsetzen können. Auf der anderen Seite weiß natürlich insbesondere der moderne, reflektierte Mensch sehr wohl, dass im Prinzip, sobald es um ein bisschen komplexere Zeichen geht, also jetzt nicht mehr nur die Zeichen der alltäglichen Sprache, sondern vielleicht Fremdworte oder jetzt auch ein bisschen metaphorisch oder literarisch verwendete Begriffe, dass in dem Moment natürlich jetzt die Interpretation dieser Begriffe nicht bei allen Zuhörern oder Kommunikationspartnern, Partnerinnen dieselbe sein wird. Das heißt, wenn ich das Wort, was ich vorher Arbitrarität verwende, dann assoziiere ich natürlich etwas damit, habe eine gewisse Vorstellung, was das bedeuten soll. Ich nehme aber auch an, dass sehr viele von Ihnen das Wort vielleicht überhaupt das erste Mal gehört haben oder in einem ganz anderen Kontext gehört haben, andere Dinge damit assoziieren und vieles mehr. Das also im Prinzip auf dieser Ebene kein wirkliches Verständnis zunächst einmal vorhanden ist, keine wirkliche Kommunikation stattfindet. Erst wenn ich dann natürlich in einer weiteren Kommunikation versuche, meine Bedeutung des Wortes zu erklären, zu explizieren und Sie vielleicht nachfragen, naja, aber ist das nicht dann doch so oder ist nicht dieser Aspekt dann nicht mitbehandelt und vieles mehr, einigen wir uns mit der Zeit in mehreren aufeinander ansetzenden Kommunikationen auf ein gemeinsames, auf eine gemeinsame Bedeutung, die allerdings noch immer nicht hundertprozentig deckungsgleich sein muss, die im Prinzip nur funktionieren muss, und zwar temporär funktionieren muss. Sie müssen so weit mit meiner Interpretation dieses Begriffs zu Rande kommen, dass Sie halbwegs befriedigt diese Lehrveranstaltung verlassen und sich denken, ja, da muss ich nachdenken drüber, war noch nicht so ganz klar, aber es hat was. Was dann natürlich dafür sorgt, dass Sie vielleicht irgendwann in der nächsten Stunde oder in kommenden Vorlesung auch wieder hierher kommen. Wenn das nicht der Fall wäre, kommen Sie nicht, dann hat das nicht funktioniert, dann hat sozusagen der Verständigungsversuch nicht funktioniert. Es gibt im Prinzip nur ein Zurandekommen mit diesen Zeichen, die wir besonders beständig verwenden, den Interpretationen, die wir beständig von der Welt vornehmen. Es gibt keine vollkommene Interpretation. Es gibt auch keine vollkommene Deckung von Zeichen und Bezeichnetem. Bevor ich da jetzt noch einiges dazu sage, Sie wollten,
nein, oder? Ja, ich wollte nur genau sagen, was Sie jetzt dann doch gerade gesagt haben. Das steht ja im Prinzip immer noch viel interpretierbarer oder viel mehr Möglichkeit zur Interpretation als die Sprache eigentlich. Also, besonders wenn, also, ja, habe ich jetzt eigentlich gerade gesagt. Also, besonders im Asiatischen, ich meine, da ist das ja ganz extrem, und da ist ja, da kann man ja.
Naja, sagen wir mal aus unserer Sicht. Aus der Sicht der Asiaten ist vielleicht unsere Schrift sehr, sehr seltsam.
Ich kenne viele Asiaten, die schon Mitte 30 sind und ihre Sprache noch immer nicht voll verstehen. Also,
entschuldigen Sie, Sie sollten mal für mich die Prüfungsarbeiten korrigieren, dann
kommen
Sie zu ähnlichen Schlüssen.
Naja, nein, aber Sie können das nicht einmal richtig lesen, Ihre eigene
Sprache. Ja, genau, ganz genau.
Also, okay.
Okay.
Aber das ergibt sich ja eh schon daraus, dass eben die Schrift nicht zurückspringt. Ja. Wenn ich jetzt mit jemandem rede und glaube es zu verstehen und wiederhole das, dann wird derjenige, na, so habe ich das nicht gemeint. Ne? Aber bei der Schrift ist das nicht der Fall. In der Schrift kann ich im Prinzip reininterpretieren, was ich will. Die sagt mir nicht, dass das, was ich jetzt gerade denke, falsch ist.
Naja, sagen wir mal so, sie sagt es nicht so unmittelbar, nicht?
Ja.
Also, zu einem gewissen Grad spricht auch die Schrift zurück, indem wir eben mit anderen Schriften daran ansetzen. Nicht? Also wenn Kant nicht irgendwie sich doch sehr verständlich ausgedrückt hätte, bestünde halt kein Bedarf, an ihn anzuschließen und über seine Schriften, eigene Schriften zu verfassen. Nicht? Also da ist schon sozusagen Anschluss gewährt, allerdings doch ein Anschluss, der sich immer wieder herausgefordert fühlt, zu interpretieren. Weil eben die Bedeutungsidentität nicht gegeben ist. Also sozusagen das, die Art der Begrifflichkeit, die Kant verwendet hat, verwenden wir heute nicht mehr. Dazu kommt noch, dass vielleicht ein ganz anderer Wissenshintergrund dafür gesorgt hat, dass Kant so geschrieben hat, wie er ihn geschrieben hat. Und eine ganze Reihe von Unterschieden, die eben uns herausfordern, unsere schriftliche Tätigkeit herausfordern. Also insofern ist er natürlich anschlussfähig, aber, und das ist das Interessante, auch herausfordernd. Wenn Sie an die Musik denken, also diese Erfüllung von Erwartungshaltungen, das Fortsetzen des Rhythmus, da haben Sie die gleiche Figur. Auf der einen Seite geht es um das Fortsetzen, geht es um das Erfüllen der Erwartungshaltungen, auf der anderen Seite geht es natürlich auch um das künstlerisch interessante Erfüllen. Und das heißt eben genau nicht hundertprozentige Erfüllen von Erwartungshaltungen. Gut, also es bedarf nie einer, oder es gibt sozusagen diesbezüglich nie die absolute Deckungsgleichheit. Es gibt nur eine Deckungsgleichheit, mit der wir im jeweils spezifischen Kontext zu Rande kommen. Und diese Differenz von Zeichen und Gezeichnetem ist natürlich eine philosophisch sehr weit zurückgehende, eine sehr klassische Differenz, die in früheren Zeiten eben unter dem Titel Wesen und Erscheinung abgehandelt wurde. Das bezeichnet im Prinzip etwas sehr Ähnliches, nicht? Wo davon ausgegangen wird, dass es ein Wesen der Dinge gibt, ein Ding an sich, wie es eben nicht nur erscheint. Was wir allerdings von diesem Ding wahrnehmen können, ist immer nur seine Erscheinungsform. Das heißt, dasjenige, was eben durch unsere Sinne hindurch und dann durch unsere Verstandeskategorien und gemessen an den Vernunftideen als Erscheinung zustehen kommt. Diese klassische Polarisation von Wesen und Erscheinung spielt eben mit dem Gedanken oder arbeitet sich an dem Gedanken ab, dass da draußen tatsächlich ein Ding an sich ist, das uns appliziert, das unsere Sinne beeinflusst und unsere Sinne melden dann sowas wie einen Impuls weiter an unsere Verstandeskategorien und dort wird es noch einmal zum Beispiel zeitlich und räumlich geordnet oder im Hinblick auf Kausalbeziehungen geordnet, im Hinblick auf ein Wenn-Das und vieles mehr und an den Vernunftideen gemessen, das heißt am Guten, Wahren, Schönen und viel mehr gemessen und als solches dann zu einer weiterverarbeitbaren Interpretation der Welt, Interpretation des, was da dahinterstehend als Ding an sich vermutet wird. Das Ding an sich, denken Sie an dieses berühmte platonische Höhlengleichnis, sehen wir natürlich niemals. Wir haben keinen Zugang zum Ding an sich. Bitte? Ah, ja. Natürlich.
Das Ding an sich zumindest schon andeuten zu erzählen. Also nicht ganz klar, aber eben es geht ja darum, dass die Außenhöhle zum Feuer kommen, dass den Dingen Licht gibt, weil ohne Licht ist das Ding an sich.
Ganz richtig. Ganz richtig. Wofür steht denn dieses schöne Gleichnis desjenigen, der eben dann aus der Höhle ausbricht,
ja, seine Fesseln abbricht. Wir gefangen sind und wenn wir uns von denen lösen und unsere Fesseln lösen, können wir uns frei kommen und der Sonne, aber von der Sonne werden wir auch noch geblendet, das heißt, wir dürfen uns nicht blenden lassen.
Also,
auch,
da gibt es noch Probleme.
Ja, also wir müssen uns praktisch der Realität aussetzen können, Fesseln lösen und dann auch noch diese Augen praktisch anpassen an die unbefangen an alles herangehen und dann auch der Sache Zeit geben.
Der Schabstreifer hat Vorurteilen und jetzt ein bisschen moderner formuliert.
Aber, also ich meine, dafür glaube ich, steht zu der Fitness, weil im Höhlengleichnis können sich die Romanten ja nicht selbst befreien.
Naja, das schöne Bild, dass sich...
Also die können sich nicht notlösen.
Natürlich.
Sie werden loslösen.
Natürlich. Also, es ist ja immer ein Gleich.
Ja, also die Höhlengleichnis.
Ja, aber irgendwer muss sich mal losgelöst haben, weil es kann ja nicht, es werden nicht Philosophen in die Welt gesetzt und die, also das ist zwar ihr Auftrag, aber die müssen sich auch irgendwann mal loslösen.
Es wäre ja kein Gleichnis, nicht, wenn sie nicht einer lösen könnte und darauf hinweisen kann, dass die anderen gefesselt sind, nicht? Weil die Gefesselten kriegen es ja nicht mit. Also die wissen ja nicht, dass sie nur Schatten an der Wand sehen, nicht? Die wären ja an sich als Gefesselte recht glücklich und mit ihrem Zustand hochzufrieden. Also erst der Philosoph, der darauf hinweist, dass es sich da um gefesselte Höhlenbewohner handelt, die eigentlich immer nur Schatten wahrnehmen. Nicht? Also erst der macht das Ganze ja zu einem Gleichnis.
Ja, aber der hat sich auch nicht selbst befreit in dem Sinn, sondern der wurde von diesen anderen Menschen, die keine Ahnung, die sich gegen können, vielleicht befreit. Aber
vielleicht.
Nein, nur dass die Fesseln für die Vorurteile.
Ja, klar.
Na gut, man sich dann befreit ist, dann also kann auch das nicht frei wirken, aber man muss sich ja irgendwie nicht frei lassen können.
Okay.
Eine Frage, kann man die platonische und kantische Philosophie daraufhin gleichsetzen? Kann man sagen, dass die Erkenntnis, die bei Kant und dem platonischen Höhlenwert ist,
viel mehr gleichgestellt werden? selbstverständlich nicht in der platten Art und Weise, wie ich das jetzt innerhalb von 2 Minuten so in den Raum gestellt habe, das ist schon klar. Ne? Aber grundsätzlich, also diese Differenz von Zeichen und Bezeichneten ist da natürlich mitgedacht, ist da natürlich angedacht. Nicht? Also es ist sozusagen eine klassische Differenz, auch eben die Differenz zwischen einer Ebene, auf der sozusagen unmittelbar an die Dinge herangegangen werden kann, zu einer Ebene, auf der eben reflexiv gebrochen mit den Ergebnissen dieser ersten Ebene umgegangen wird. Nicht?
Nur ich wollte eben sagen, das Ding an sich bei Kant ist ja eine Fiktion.
Natürlich.
Das heißt, man müsste im Grunde genommen sagen, es gibt sozusagen ein Sinnesmaterial, was in seinem An sich nicht erkennbar ist, aber was auch in seinem An sich im Grunde genommen gar nicht in Sprache eingehen dürfte, weil es eben den Menschen nie zugänglich sein wird und auch keine Versuchung zugänglich sein wird, niemals.
Genau, da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, auf den ich hin will. Selbstverständlich. Das ist genau der Punkt. Nicht? Und das ist im Prinzip derjenige Punkt, der nämlich auch diese Diskrepanz von Natur und Kultur beleuchtet. Nicht? Ich habe es ja schon angedeutet, auch die Natur ist nichts, was zeichenlos zugänglich wäre. Auch wenn sie natürlich jetzt im Hinblick auf den Vergleich Natur-Kultur als das Ursprünglichere betrachtet wird im allgemeinen Sprachgebrauch. Nicht? Aber selbstverständlich ist auch die Natur über Zeichen vermittelt. Und so gesehen, ich habe es ja auch im Hinblick jetzt auf diese analytischen Größen, Individuum, Welt und Ideen bereits angedeutet, so gesehen gibt es eben nichts, was zeichenlos uninterpretiert zugänglich wäre. Es ist alles bereits interpretiert, es ist alles bereits über Zeichen erfasst, sprachlich erfasst im weiteren Sinn. Ja? Also was immer sozusagen vorstellbar ist, auch natürlich das Ding an sich, ist über Zeichen vermittelt. Diese drei Zeichen, Ding an sich oder drei Lautfolgen oder wie man es nennen will, nicht, sind nichts anderes als dasjenige, mit dem wir eine Vorstellung projizieren von etwas, was eigentlich jenseits der Zeichen gedacht wird, aber eben nicht gedacht werden kann, weil es immer schon mit Zeichen erfasst wird. In diesem Sinn gibt es das Bezeichnete als eigenständige Entität einfach nicht. Es gibt nur Zeichen. Es gibt nur immer die jeweils nächste Ebene, die Reflexionsebene, diejenige Ebene, die auf der Interpretationen vorgenommen. Auf der anderen Seite können wir aber, und das ist der entscheidende Punkt daran, aufgrund dieser analytischen Trennung dieser beiden Ebenen erkennen, dass unsere Interpretationen zu kurz greifen. Das heißt, wir sehen erst, wenn wir eine analytische Trennung vornehmen, die zwischen bezeichneten Zeichen unterscheidet, dass wir etwas, was wir als Bezeichnetes vorstellen, eigentlich nie erreichen können. Das dürfte klar sein, nicht? Also selbst wenn ich meinen Begriff eines Tisches noch so sehr elaboriere und 1000 Stunden darüber berichte, was ich mir unter Tisch vorstelle, wird es trotzdem ein sprachliches Bedeutungskonvolut sein, das ich da äußere und kein tatsächlicher Tisch. Zwischen dem Tisch und dem, was ich als Tisch bezeichne, herrscht eine Diskrepanz. Auch bitte zwischen dem, was Ihre Sinne als Tisch appliziert, also was Ihnen sozusagen als Tisch erscheint, und dem Wesen Tisch herrscht eine Diskrepanz, die allerdings eine analytische Diskrepanz ist, weil es das Wesen Tisch in dem Sinne gar nicht gibt, weil das nicht vorstellbar ist. Nicht? Bitte.
Aber gibt es dafür, dass wir das Problem nicht genau das abwehren müssen?
Ja.
Gewissermaßen ohne das, also ich meine, wenn man sagt, dass ein Kind oder ein Baby ohne Liebe nicht leben könnte oder so, wenn es aber trotzdem schon Zeichen der Liebe empfangen kann, ohne zu wissen, dass es Liebe ist, also ohne dass es ein Begriff oder sonst irgendwas zu formulieren, ich glaube, genau dieses Problem gibt es das Abwehr.
Ja. Naja, bleiben wir mal bei dieser klassischen Kant'schen Frage. Nicht? Sie kennen sie wahrscheinlich, wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Synthetische Urteile sind zusammengesetzte Urteile nach Kant. Das heißt, das sind nur Sekunde, das sind eben Urteile, die scheinbar jenseits der empirischen Erfahrbarkeit dessen, was da beurteilt wird, getroffen werden können. Bitte?
Ja. Ich würde sagen, gerade weil es unmittelbar sinnlich Liebe empfangen kann, sozusagen wird es zum Menschen, das heißt, es braucht keinen Begriff von Liebe. Und ich meine, wir leben in einer Welt, in der sozusagen wir immer nur in Begriffen herum operieren. Das heißt, ich kann das dann sozusagen etwas sinnlich genießen, wenn ich das in Begriffen wiederholt habe, im Gegenteil. Das wäre ja dann im Grunde genommen eine extreme Philosophie, in der ich halt glaube, nur im Verstand zu leben und in Sinnlichkeit zu nur über die Begrifflichkeit sozusagen halt überhaupt zur Welt Kontakt aufnehmen. Aber der Kontakt zur Welt des Menschen ist ja im Grunde genommen immer sinnlich unmittelbar. Und erst die Reflexion, die Schaffung des Kants, also ist ja nicht so, dass die Begriffe erst da sind, wenn die Welt sozusagen erschließen kann. Das Unmittelbare ist ja im Grunde die Sinnlichkeit des Menschen. Mhm. Ja.
Aber in dem Sinne habe ich das eher gemeint.
Ja. Also ich habe ja deswegen das Beispiel Liebe ein bisschen hintangestellt, weil es nur so ein strittiger Aspekt ist. Nicht? Also man kann auf der einen Seite natürlich sagen, also Liebe ist erst dann Liebe, wenn ich es nicht begrifflich erfasse, da haben Sie ganz recht, oder gebe ich Ihnen recht. Ne? Es ist sozusagen, oder das kennt man, nicht? Also die Liebe wird genau dann, oder das Gefühl der Liebe wird genau dann zerstört, wenn es begrifflich erfasst wird. Wie übrigens auch jetzt bei schöner Musik oder was nicht, bei sonst einem Kunstempfinden und ähnliches. Auf der anderen Seite sage ich jetzt aus meiner Position schon auch dazu, auch das Konzept der Liebe haben wir natürlich aufgrund unserer Sozialisation, aufgrund unserer Hunderttausenden von Erfahrungen, die wir im Heranwachsen machen, unbewusst verinnerlicht. Das heißt, wir sind uns nicht dessen bewusst, dass es ein Konzept ist, das die Gesellschaft an uns herangetragen hat oder uns gleichsam mitgegeben hat. Ich würde zu behaupten wagen, dass auch die Liebe nichts Angeborenes ist. Natürlich, dass sozusagen gewisse körperliche Attraktivitäten, sexuelle Gestimmtheit und vieles mehr bereits auf einer biologischen Ebene vorgegeben ist, die dann dafür sorgt, dass so ein Gefühl wie Liebe gute Entwicklungsmöglichkeiten auf sozialer Ebene hat. Nicht? Das ist was anderes. Aber sozusagen dieses Gefühl der Liebe ist natürlich auch eines, das gesellschaftlich geliefert wird und man kann sich es auch historisch recht gut vor Augen halten. Nicht? Also es ist ja sehr deutlich eine romantische Idee, die erst zu einer bestimmten Zeit, nämlich 17. bis 18. Jahrhundert, ihren großen Aufschwung erlebt. In früheren Zeiten waren ja bestenfalls die privilegiertesten Spitzen der Gesellschaft dazu fähig, sich so etwas wie Liebe zu leisten. Denken Sie an Caesar und Kleopatra und viele mehr. Alle anderen haben ja im Prinzip das nehmen müssen, was ihnen die Eltern als Liebespartner oder als Ehepartner da quasi angedient haben.
Gut. Ja, aber ich meine, die Frage ist ja schon, ich meine, wie maßen wir uns an zu behaupten, dass nicht in der Antike da Menschen waren, die unglaublich geliebt haben und die Gefühle gehabt haben, von denen wir gar nicht mehr ahnen zum Beispiel. Und ich meine, lieben etwas, was automatisch auch unbewusst geschieht, gerade indem ich eben nicht im Konzept bin, indem ich mich loslöse von dem, was mir mitgegeben worden ist. Ja. Und ich meine, das ist ja auch inzwischen nachgewiesen, dass auch durchaus Tiere auch ähnliche Empfindungen haben können, ja. Nicht nur Menschen.
Bitte, ich möchte diese Diskussion jetzt kurz. Ich setze mich nicht durch, ich werde gerne meine Autorität ein bisschen ausspielen müssen. Es tut mir sehr leid, aber das ist jetzt nicht unbedingt das zentrale Thema, auf das ich hinaus will. Deswegen habe ich auch das Beispiel ein bisschen zurückgestellt und ich unterbreche es jetzt wirklich ein bisschen gewaltsam, weil ich sehe, dass wir Gefahr laufen, das Thema aus dem, also die zentrale Frage, die Kant eben mit dieser berühmten Frage angesprochen hat, aus den Augen zu verlieren. Bei Kant geht es um mathematische Dinge, mathematische Urteile. Und da werden Sie mir vielleicht zustimmen, dass das jetzt mit einer sozusagen nicht begrifflich vermittelten Zugänglichkeit wenig zu tun hat. Also bei der Mathematik ist das eine sehr technische Angelegenheit, da geht es schon immer um Dinge, die begrifflich vermittelt werden. Bei der Liebe lässt sich darüber streiten, da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber deswegen möchte ich das Beispiel ein bisschen zurückstellen. Nicht? Und bei Kant geht es im Grunde, gut, Sie wollen die ganze Zeit schon was dazu sagen.
Weil es darum geht, dass man sozusagen keinen Begriff dafür hat als Kind oder sonst irgendwas, also wenn man eben noch eine Sprache ausbildet, aber Begriff muss ja nicht unbedingt sprachlich sein, sondern es geht ja eben auch auf der optischen, also wie wenn man aus Malen führt, also auf der Ebene oder auf eben auch Gefühlsebene. Ne? Und deswegen ein Kind kriegt ja mit, wenn, weiß ich, das sozusagen das Kind an sich drückt oder sonst irgendwas.
Ja.
Das ist auch ein Gefühl, das Kind merkt so schon.
Ja, ja.
Hat das Kind eine Vorstellung?
Also würde ich Ihnen auch recht geben, Gefühle sind natürlich auch bis zu einem gewissen Grad kommunikativ vermittelt, aber nicht jetzt unbedingt auf sprachlicher Ebene, das stimmt, nicht? Also Körperhaltungen und ähnliches. Sie wollten noch, aber ich...
Ich wollte sagen, so ein Kind, das steigt und deswegen diese Nicht-Profile kommuniziert, das ist so, also eine unbegriffliche Kommunikation,
ich hätte deswegen auch das Zeichen Zeichen bevorzugt und nicht das Zeichen Begriff. Ne? Also bei Zeichen wird es ein bisschen offensichtlicher. Ne? Also Körperhaltung, Gestik, Schreien eines Kindes und vieles mehr kann alles ein Zeichen sein. Aber Begriff ist ein Begriff. Nicht? Also da sind wir, beim Begriff sind wir deutlich im Phänomenbereich der Sprache, da ist es klar und es gibt sehr viele Phänomene, auch soziale Phänomene, die vielleicht sprachlich nicht adäquat erfasst werden können oder nicht einmal annähernd adäquat erfasst werden können. Aber es gibt kaum ein sozial relevantes Phänomen oder ich wüsste keines, das sich jetzt jenseits von Zeichen manifestiert, nicht? Um das auf den Punkt zu bringen. Gut, aber jetzt sind wir trotzdem sehr weit von den synthetischen Urteilen Kants, die eben a priori möglich sein soll. Was heißt diese Frage? Kennt das jemand? Ein Saal voll Philosophen und niemand kennt die berühmte Frage, das ist die Kernfrage Kants. Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Kennen Sie die berühmte Geschichte von Platon, der da, also nicht von Platon, aber von Sokrates, die von Platon erzählt wurde, auch von Sokrates, der einen Sklaven im Sand, dem pythagoreischen, also im Sand zeichnend, den pythagoreischen Lehrsatz beweisen lässt. Und dieser Sklave hatte nachweislich noch nie irgendwas mit Mathematik am Hut. Und Sokrates befragt ihn in einer Weise, Mäeutik, die Hebammenkunst. Also das heißt, die Kunst, jemand so zu befragen, dass er von selbst auf das kommt, worauf man ihn hinführen will, das heißt Mäeutik, befragt ihn in einer Art und Weise, die den guten Sklaven selbst dazu bringt, den pythagoreischen Lehrsatz zu beweisen, obwohl der weder vom Lehrsatz noch vom Beweis noch von sonst irgendwelchen mathematischen Größen jemals was gehört hat. Und die daran anschließende Frage ist eben die, woher weiß dieser Sklave das, was er da offensichtlich weiß, wenn ihm Sokrates entsprechend hilft. Sie können das nachlesen, ist recht interessant nachzuvollziehen, vermittelt ein bisschen ein mathematisches Grundgefühl. Grundsätzlich, woher wissen wir, dass runde Dinge rund sind, woher wissen wir, dass es sowas wie Quadrate gibt, dass Quadrate gleiche Seitenlängen haben und vieles mehr. Die Antwort bei Platon, die kennen Sie vermutlich, weil diese Ideen eben ewig sind und wir im Sinne einer Wiedergeburt, ohne dass wir uns daran erinnern, in verschiedenen Leben daran erinnert werden oder damit konfrontiert werden. Also Platon ist der Meinung, wir werden wiedergeboren und im Zuge unserer Aktivitäten im neuen Leben werden wir mit gewissen Grundausstattungen dessen, was wir im früheren Leben bereits erfahren haben, wieder konfrontiert. Nämlich zum Beispiel mit mathematischen Größen. Wir wissen, dass ein Kreis rund ist. Wir wissen a priori, das soll es besagen, also wir wissen von Haus aus, ohne dass wir irgendwelche empirischen Erfahrungen damit machen, dass die Kugel rund ist und nicht eckig. Und diese Frage diese Antwort von Platon hat natürlich spätere Philosophen keineswegs befriedigt, das können Sie sich vorstellen. Also die Wiedergeburt war insbesondere im christlichen Mittelalter kein irgendwie akzeptables Antwortkonzept. Da mussten andere Antworten her. Nicht? Also solange man Gott hatte, war es klar, das hat sozusagen der liebe Gott erledigt, dass wir eine Vorstellung von runden Kugeln haben und vieles mehr. Aber in dem Moment, wo die Wissenschaft auf den Plan getreten ist, war Gott als Erklärungsschema auch nicht mehr akzeptabel und da mussten andere Erklärungen her und eine davon, kürzen wir das Ganze ab. Im Zusammenhang der modernen Evolutionstheorie würde eben davon ausgegangen, dass auch diese a priori vorhandenen, offensichtlich a priori vorhandenen Vorstellungen von bestimmten mathematischen Dingen im Zuge der Evolution und jetzt nicht der Sozialisation, also das heißt der Ontogenese des einzelnen Individuums, sondern im Zuge der Phylogenese, im Zuge der Entwicklung der Art und der Gattung entstanden ist und sich stabilisiert hat. Das heißt, dass diese mathematischen Grundvorstellungen bereits auf biologischer Ebene bis zu einem gewissen Grad vorstabilisiert sind und dann von uns oder von uns genutzt werden können, um eben zum Beispiel den Mond als Kugel oder als Kreis zunächst einmal zu identifizieren oder eine lange Gerade als Linie und vieles.
Ich würde dann voraussetzen, dass unsere Gene lernfähig sind.
Naja, unsere Gene lernfähig im Zuge unserer Evolution, ob das jetzt unbedingt auf Ebene der Gene verankert ist, ist eine gute Frage, aber natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, wenn die Gene eben dafür sorgen, dass sich gewisse Gehirnstrukturen vorformen und dann eben die Basis bereitstellen, um darauf dann empirische Erfahrungen anzusammeln, also das heißt Sinneseindrücke darauf wirksam werden zu lassen.
Glauben Sie wirklich, dass Platon an Gott geglaubt hat? Hat er nicht eher geglaubt, dass es ein Prozess ist, wo, also ich im Griechischen Bericht glaube, dass die Seelen in die Welt laufen und eben das weglaufen, bevor sie in einen Körper einbringen, die Ideen schauen. Ich habe nicht in Erinnerung, dass er irgendwann.
Ich hab auch nicht gesagt, er hätte also schon gar nicht an einen Gott geglaubt. Ja. Ne? Also, so ein Konzept der Wiedergeburt verbreiten, ne? Wo man darüber streiten kann, woher die wiedergeborenen Seelen kommen oder wohin sie gehen und vieles mehr, ne? Wie sich das im Einzelnen gestaltet. Der christliche Gott, das ist aber, hat aber nichts mit Platon zu tun, ne? den habe ich kurz erwähnt.
Also, ich würde sagen, das ist ja dasselbe dann eigentlich wie beim Instinkt, oder? Dass die Tiere,
natürlich bis zu einem gewissen Grad wird auch der Instinkt diesbezüglich erklärt.
Ich meine, das kann man damit bezeichnen, oder? Was? Ja, dass man sich erinnert an etwas, was eben überliefert, also traditionell überliefert war, wie frisch bei den Affen zum Beispiel, die wissen eben, dass man aus dem Wasser mit dem Stock also irgendwas rausfischt und das hat sich anscheinend wieder erinnert, ohne dass sie das gesehen haben. Also haben sie das auch gesehen.
Ja, nur eine Sekunde. Es gibt eine ganze Reihe von modernen Biologen, die Menschheit im Prinzip wie einen großen Ameisenhaufen vorstellen, nicht? Der eigentlich als Individuum, also sozusagen, wo die Individuen völlig irrelevant sind, wo im Prinzip nur die kollektive Erfahrung des gesamten Ameisenhaufens in seiner Geschichte eine gewisse Rolle spielt. Nicht? Und kollektiv hat dieser Ameisenhaufen dann in geraumer Vorzeit, aber als Ameisenhaufen, so etwas wie ein Wissen über geometrische Formen stabilisiert und dieses Wissen steht ihm jetzt als Werkzeug gewissermaßen für weitere Problemlösungen zur Verfügung. In dem Sinn kommt man da schon ein bisschen dem nahe, was Platon vielleicht unter Wiedergeburt sich vorgestellt hat und vieles mehr. Nicht? Also da kann man dann beliebig weit seine Gedanken schweifen lassen. Prinzipiell geht es darum, dass diese Dinge erstens mal sozial zustande gekommen sind, niemals innerhalb eines isolierten Individuums und natürlich auch niemals in konkreten oder in überschaubaren Zeiteinheiten entstanden sind. Es geht immer um evolutive Prozesse, sehr weit, sehr lange zurückreichende evolutive Prozesse. So, 1, 2, 3 glaube ich, denken Sie auf, ja, 4.
Okay, ich hätte nur interessiert nach der Überlegung, was dann der Unterschied zwischen Instinkt und Intuition ist. Das hat interessiert, weil das wäre dann dasselbe.
Wie man dann sozusagen im Detail die ganzen a priori vorhandenen Wahrnehmungsmöglichkeiten nennt, ist dann noch einmal eine Frage. Nicht? Also
Kant hat ja dasselbe, wenn ich sage, ich habe das Wissen schon in mir und was ist dann der Unterschied? Ich komme instinktiv drauf, also ich komme ohne zu wissen warum drauf, ja, oder intuitiv ohne zu wissen warum komme ich zu
einem. Kant hat bekanntlich von Kategorien gesprochen, die eben die Wirklichkeit bis zu einem gewissen Grad vorordnen. Ich habe es bereits erwähnt, die Zeitlichkeit, die Räumlichkeit, die Kausalität und vieles mehr sind solche Kategorien, die eben dafür sorgen, dass wir uns grundsätzlich nicht außerhalb dieser Kategorien vorstellen können. Das heißt, was immer wir uns vorstellen, wir stellen es uns als zeitliches oder in einer zeitlichen Abfolge stehend vor oder irgendwo in einem Raum positioniert. Ja? Oder als Folge und als Ursache für irgendetwas. Als Folge von etwas und als Ursache für etwas. Es geht nicht. Wir können uns nichts vorstellen, was wir nicht sofort hinterfragen im Hinblick auf seine Konsequenzen und im Hinblick auf seine Ursachen. Also das sind so grundlegende Kategorien, die Kant halt besonders herausgestellt hat, die in etwa, also wenn man die Begriffe ein bisschen aufspreizt oder strapaziert, natürlich auch als Intuition oder als Instinkte oder was auch immer bezeichnen kann. Also das ist so eine begriffliche Festlegung. Jetzt hat die Kollegin noch was sagen wollen. Ja. Geht ein bisschen lauter?
Ja, gab es nicht auch, ich hatte nicht nur von Pilar, der eben diese Idee also, dass man gar nicht, dass wir ein Konzept haben, zwei Dinge, die geometrische Formen, dass wir genau ein Konzept haben, die sie nicht sozusagen zurückverwandelt, das haben sie jetzt gemacht, die dafür sorgt, dass sie eben Sprache im Weltall, ja.
Also es ist jeder Mensch im Prinzip angeboren, einen gewissen Sprachschatz, einen Proto-Sprachschatz mitbringt, auf dem er dann aufbaut, seine Sprache weitererlernt. Das ist, soviel ich weiß, heute sehr umstrittene Chomsky-These, die beides diskutiert. Jetzt war ein Kollege zuerst und dann war hier noch eine Kollegin und dann haben wir eigentlich keine Zeit.
Nein, machen wir. Das ist ja
in gewisser Weise schon in der Frage verpackt. Lesen Sie es nach. Das ist einfach am interessantesten diesbezüglich. Und vielleicht wollen Sie es dann nächstes Mal auch präsentieren. Ne? Ein bisschen vortragen. Und wenn Sie zu der Einsicht kommen, dass Ihre Kritik berechtigt ist, dann können wir das nächste Mal weiter darüber diskutieren. Ja, wäre fein. Ja? Okay.
Ich meine, die haben von Haus aus eine Vorstellung von rund, eckig, rechteck und so weiter.
Nicht in dem konkreten Sinne.
Es geht oder dass tatsächlich einfach um diese weitergegeben wird, weil das hat doch eigentlich nur etwas mit Wahrnehmung zu tun. Wenn ich zum Beispiel mit Experimenten mit Tieren, wo man Katzen zum Beispiel immer nur waagrechte Linien gegeben hat in ihrer Umgebung. Und dann, wo es keine senkrechte Linien gab, die haben später senkrechte Linien nicht wahrgenommen. Ja? Also wenn jemand nie, es wird komplizieren irgendwie, wenn jemand nie etwas Rundes wahrnimmt, dann wird das auch irgendwie, okay. Dann habe ich auch von Natur aus eine Vorstellung von Leuten.
So. Auch diesbezüglich die Aufforderung, das ist nach bekannt und geliebt ist. Wir können, also ich will jetzt nicht demoralisieren, wir sprechen jetzt nächstes Mal noch.
Ich glaube, nur das Konzept bin ich ganz verstanden, wie erreicht er vom Haus aus diese Vorstellung.
Okay, er unterscheidet zwischen analytischen Urteilen und synthetischen Urteilen, ganz kurz noch, die analytischen sind eben die empirisch, das heißt durch unsere Sinneseindrücke getroffenen Urteile, der Apfel ist rot. Das wäre ein typisches empirisches, analytisches Urteil. Also da stelle ich fest, dass der Apfel rot ist. Ich beobachte die Röte des Apfels. Auf der anderen Seite ist das synthetische Urteil, der Apfel ist rund. Eines, das ich eben nicht feststellen muss. Ich habe eine Vorstellung von etwas Runden. Ich habe eine Vorstellung von einem Kreis oder einer Kugel und ähnliches. Das ist etwas, was ich sozusagen nicht empirisch an der Außenwelt feststellen muss. Das ist sozusagen da drinnen.
Umgekehrt ist aber, Sie haben es verwechselt. Das zweite ist das analytische und das erste ist das synthetische.
Ja, na klar, da führt sich das Gefecht. Ja, tut mir leid. Wir sprechen das nächste Mal da an diesem Punkt. Da war noch kurz.
Ich wollte noch etwas sagen zum Gefühl und Intuition. Also, weil mich das interessiert. Und zwar, mich ist entdeckt etwas, wenn man spontan, also etwas verstanden versteht, ohne dass man jetzt darüber nachdenkt. Intuition, da muss man sich doktrinieren. Ja? Also, das heißt, neben Intuition und so, dass man etwas begreifen muss. Das hat auch was mit der
Okay, da würde ich auch darum bitten, dass es nachlesen in irgendeinem Psychologie-Lehrbuch oder wo auch immer und vielleicht das nächste Mal die Unterschiedlichkeit belegen. Okay, und jetzt die allerletzte.
Na, ich wollte nur sagen, die Position von Chomsky, die gibt es natürlich, die hat aber selbst wieder relativiert. Also sie ist so umstritten und sie ist derart umstritten, dass er sie selbst wieder teilweise zurückgenommen hat. Sind wir jetzt in Forschung gar nicht mehr diese Position innehat, obwohl natürlich die generative Grammatik die führende ist.
Auch da die Möglichkeit, Informationen nachzuliefern. Vielen Dank für eure Zeit. So, damit kann ich das recht herzlich begrüßen. Kurz zu unserem Wiki. Entwickelt sich ein wenig weniger dynamisch als zuletzt, aber es entwickelt sich. Ich weiß nicht, diese Sache, da ist jetzt eine Lösung gefunden worden, dass ein Hinweis gesetzt wurde darauf, dass offensichtlich auf der Diskussionsseite etwas kontrovers besprochen wurde oder nicht für ausstellbar erachtet wurde und das möge da bitte darüber befunden werden. Soweit ich es mitkriege, sind wir wahrscheinlich keine hinreichend große Community, um dem irgendwie wirklich eine Möglichkeit zu bieten. Das könnte jetzt sein, dass da bitte, ich möchte jetzt keine wertenden Urteile abgeben, aber es könnte sein, dass da vielleicht ein Posting vorhanden ist. Oh je. Posting vorhanden ist, das doch einen gewissen Wert hätte, reingestellt zu werden, aber ganz einfach deswegen nicht reingestellt wird, weil einfach die Community oder der Diskussionsdruck hier in unserem Rahmen nicht groß genug ist. Es dürfte klar sein, dass das im World Wide Web anders wäre. Hier ist es vielleicht einfach ein Problem der kleinen Zahl. Auch das ist jetzt, was ich gerade sage, ein Versuch der Kontextsteuerung. Also ich versuche sozusagen eure Aufmerksamkeit auf diese Problematik zu lenken. Vielleicht schaut sich der eine oder die andere dieses Posting an und befindet es dann doch für ausstellbar. Also das heißt, findet es doch wert, dass es auf die Hauptseite gestellt wird und nicht nur auf der Diskussionsseite verbleibt. Aber wie gesagt, ich möchte ganz bewusst eigentlich da keinen Eingriff vornehmen. Ich möchte jetzt deswegen, oder ich gebe deswegen eben auch kein wertendes Statement dazu ab. Ich sage nur, man könnte sich es vielleicht anschauen und dann darüber befinden. Und auch das Zurückstellen auf die Hauptseite ist natürlich ein Statement. Wie alles, was da stattfindet, ein Statement ist. Also das ist sehr wichtig mitzubringen. Okay, und damit kommen wir zurück zum Thema der letzten Stunde. Ich habe da eine etwas aufgrund meiner, mangelnden grafischen Talentiertheit eine etwas verwirrende Zeichnung auf die Tafel gestellt, die jetzt im Internet eben auch im Rahmen des Wikis wesentlich schöner und ordentlicher dargestellt wurde, also die vielleicht dann dort sich dem Zugang eher erschließt, als jetzt anhand meiner Kritzeleien hier. Nichtsdestotrotz, was wichtig ist oder was dabei herauskommen sollte, war diese, zunächst einmal analytische Aufteilung in unterschiedliche Ebenen, die offensichtlich mit verschiedenen Dynamiken unterwegs sein können und sich sowohl nach vorne als auch nach rückwärts jeweils gegenseitig beeinflussen. Die Diskussion im Wiki oder das Wiki schlechthin ist ein Beispiel für so eine Beeinflussung oder Einflussnahme auf das, was hier jetzt, wenn wir dieses Geschehen hier im Hörsaal als erste Ebene betrachten, auf das, was hier auf erster Ebene stattfindet. Also ihr habt es gerade gemerkt, ich nehme Bezug auf dieses Wiki. Das Wiki nimmt Bezug auf diese Lehrveranstaltung und wir beeinflussen uns gegenseitig. Wir beeinflussen uns gegenseitig, und das ist das Interessante dabei, nach vorne und nach hinten, das heißt rekursiv und inkursiv. Wir beeinflussen uns zwar natürlich zu gewissen konkreten Zeitpunkten, die allerdings untereinander verworfen sein können. Und diese Zeitverwerfungen oder zeitlichen Verwerfungen möchte ich noch kurz ein bisschen beleuchten, bevor wir auf die Frage der Interpretierbarkeit oder der Interpretation heute ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Ich schließe an Überlegungen an, auf die mich ein Referat im vorwöchigen Seminar gebracht hat, nämlich eine Geschichte darüber, in welchem Verhältnis das Arbeitslied zur Arbeit steht. Das Arbeitslied. Das ist jetzt ein bisschen eine weit hergeholte Geschichte, dürfte klar sein, aber ich versuche den Bogen zu spannen und Sie dafür vielleicht ein bisschen zu interessieren. Jeder, der ein bisschen mit Musik oder auch dem Tanz oder mit Kunstformen ganz allgemein zu tun hat, kann das ja dann im Hinblick auf seine Interessen weiter verbinden, diesen Gedanken. Aber es ist ganz interessant, nicht? Also wir können nochmal im Hinblick auf diese Ebenenunterscheidung, die ich gerade angedeutet habe, zunächst einmal sowas wie einen Prozess auf einer Ebene fixieren. Das ist jetzt eine rein analytische Festlegung, das heißt, ich sage, es gibt so etwas wie einen Prozess, der mal linear in der Zeit abläuft und der vielleicht mit sowas wie Arbeit zu tun hat oder den man zumindest so interpretieren könnte. Ich weiß nicht, denken Sie an irgendwelche einfachen Verrichtungen, die ein paar Mal hintereinander durchgeführt werden müssen, um eben das Ergebnis der Arbeit so zu gestalten, wie sie sich das als Arbeitender oder der Arbeitende, wie der sich das vorstellt. Also das heißt, denken Sie vielleicht an irgendeine Erntetätigkeit, die irgendwelche repetitiven Bewegungen vorsieht. Also das, weiß nicht, ich habe es ja schon angedeutet, nicht das Bücken, oder ich glaube, das war dann im Kurs danach, das Bücken, ein Loch in den Boden machen und Samenkörner hineinwerfen oder umgekehrt an den Erntevorgang, nicht, wo man so ein Büschel nimmt und abhakt und dann geht man zum nächsten Büschel und schneidet es wieder ab. Und Sie können sich gut vorstellen, wenn Sie ein großes Feld haben oder ein relativ großes Feld, ne, dass diese Bewegung so einen gewissen Rhythmus ergibt. Nicht? Also wenn Sie dort das Feld so entlang gehen und Sie machen immer wieder die gleichen Bewegungen, nicht, ergibt es einen gewissen Rhythmus. Und dieser Rhythmus stellt bereits so etwas wie, wenn man es genau betrachtet, eine zweite Ebene bereit, die den einzelnen Handlungen ein gewisses Wahrscheinlichkeitsplus verleihen. Das heißt, diese Handlungen finden innerhalb dieses Rhythmuses oder finden anhand dieses Rhythmuses gewisse erhöhte Wahrscheinlichkeit vor, stattzufinden. Sie können sich vorstellen, oder wenn Sie es einfach anhand eines Musikstücks im Kopf durchüberlegen, ne, also ist ein gewisser Rhythmus vorgegeben und die Wahrscheinlichkeit, dass damit so etwas wie ein lineares Fortschreiten in der Zeit angedeutet ist und auch sozusagen impliziert wird, weil eben auf einen Schlag der nächste folgt und vor allem mit jedem weiteren Schlag dieser Rhythmus auch bestätigt wird. Sozusagen, wenn ich, ein gewisses Rhythmusgebilde, denken Sie an einen simplen Viervierteltakt und Sie haben drei Takte ablaufen, wo tatsächlich vier Schläge aufeinander folgen, dann haben Sie im vierten Takt rein von Ihrer Erwartungshaltung, oder sagen wir so, haben Sie eine sehr große Erwartungshaltung aufgebaut, dass dann wirklich im vierten Takt auch noch ein vierter Schlag auf diese rhythmische Reihenfolge folgt. Und das, also dieser Rhythmus kann natürlich durchaus bei bestimmten Arbeitsarten sinnvoll sein, um eine gewisse Arbeit effektiv in einem gewissen Zeitrahmen und dann, denken Sie besonders dran, vielleicht auch sozial koordiniert stattfinden zu lassen. Also insbesondere wenn mehrere Leute zusammenarbeiten, dürfte klar sein, dass die Koordination dieser Arbeit, vor allem wenn es dann wirklich um Handgriffe geht, die sich einander bedingen, ich weiß nicht, der eine macht das Loch in den Boden und der andere wirft die Samenkörner hinterher, und der dritte macht das Loch auch wieder zu und ähnliches, nicht? Also wie es halt bei der Saat vielleicht Fall sein mag, dass das eine gewisse Effizienz aufweist, wenn es eben rhythmisch geordnet ist. Jetzt ist aber der Rhythmus im Prinzip nichts anderes, als, wie ich es schon angedeutet habe, das Aufbauen von Erwartungshaltungen oder Erwartungen ganz allgemein. Wie gesagt, wenn Sie einen gewissen Rhythmus vorgegeben haben, wird gleichsam mit jedem Schlag, in dem oder mit dem dieser Rhythmus Bestätigung findet, auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass der nächste Schlag wieder darauf folgt. Also das heißt, es ist ein selbstverstärkender Prozess, der dafür sorgt, dass mit der Zeit eine Erwartungshaltung aufgebaut wird, die eben auf das, was da getan wird, zurückwirkt. Sie projizieren so etwas wie eine Erwartung in die Zukunft, die dafür sorgt, dass Sie hier und jetzt im aktuellen Tun das, was Sie tun, unter Umständen etwas effizienter verrichten können. Denken Sie wieder an diese zwei Ebenen, die wir gehabt haben. Nicht? Naja, also zwei Ebenen und Sie haben hier aktuell stattfindende diskrete Handlungen, Arbeitshandlungen, und hier oben haben Sie auf der zweiten Ebene übergeordnet vielleicht den Rhythmus vorgegeben, der aus nichts anderes als aus immer wieder von neuen bestätigten Erwartungshaltungen besteht, und die wirken sozusagen auf diese Ebene zurück. Das ist eine zeitlich versetzte Rückwirkung. Vielleicht eben für musikalisch Interessierte die Überlegung, die eben für tatsächlich stattfindende Musik relevant ist oder wo es sozusagen erst interessant wird bei wirklicher Musik, nicht? Dass dieser Rhythmus zwar auf der einen Seite Bestätigung findet oder dass ein Bedarf vorhanden ist, diesen Rhythmus Bestätigung finden zu lassen, auf der anderen Seite lebt natürlich insbesondere moderne Musik davon, dass diese Bestätigung, auf elegante Art und Weise auch durchbrochen wird. Das heißt, dass die Erwartungen durchbrochen werden. Nicht? Also es dürfte klar sein, dass ein bisschen komplexere Musik erst dann interessant wird, wenn die Erwartungen nicht hundertprozentig erfüllt werden. Ne? Es dürfte auch klar sein, dass dieses Erfüllen von Erwartungen den eigentlichen Reiz ausmacht. Ne? Man kann sich in den unterschiedlichen Musikstilen sehr viele Beispiele vor Augen halten, die halt gewisse Erwartungshaltungen mehr oder weniger bedienen. Und es dürfte auch klar sein, dass natürlich diese Erwartungshaltungen zusätzlich noch vom jeweils kulturellen, historischen Kontext oder vom Kontext der Musikgeschichte bestimmt sind. Nicht? Also es dürfte klar sein, dass, ja, ich weiß nicht, zu Zeiten Mozarts die Fortführung eines gewissen Stücks ganz andere Erwartungen mit sich gebracht hat oder gegeben hat als in unseren Zeiten. Es dürfte natürlich auch klar sein, dass in sogenannter ernster Musik andere Erwartungshaltungen bestehen als in der Popmusik und viel mehr. Also da wird es gleichsam interessant, mit Erwartungen zu spielen und diese Erwartungen gleichzeitig zu bedienen und sie gleichzeitig auch immer wieder zu durchbrechen. Na gut, wie auch immer, natürlich spielt das auch bis zu einem gewissen Grad für diese Differenz von, naja, sagen wir mal, Aktionsebenen eine gewisse Rolle. Sie können sich ohne weiteres vorstellen, dass natürlich, so wie ich das gerade angedeutet habe, zu jeder Ebene im Prinzip eine weitere Ebene vorstellbar ist, auf der ähnliche Reflexionshaltungen wie soll man das nennen, Stabilitäten, die eben solche Reflexivitäten erzeugen, ins Spiel kommen. Das heißt, in dem Moment, wo ich natürlich jetzt diese beiden Ebenen oder diese Ebenenunterscheidung herausstelle, habe ich im Prinzip dazu schon eine dritte Ebene konstruiert, die natürlich ihrerseits wieder auf diese Ebenen unter Umständen zurückwirkt. Nicht? Also die Reflexion, die in der Philosophie groß geschrieben ist, wirkt natürlich bis zu einem gewissen Grad auch auf unser tägliches Tun zurück. Und unser tägliches Tun ist in sich natürlich jetzt kein einfaches, lineares Tun, wie wir das, weiß nicht, am Beispiel dieses Aussehens von Samenarten da exemplifizieren. Unser tägliches Tun ist natürlich ein in sich bereits vielfach durch Reflexionen und Erwartungshaltungen und in der Zeit verschobene Stabilitäten beeinflusstes Tun. Also Sie müssen sich gleichsam eine Vielschichtigkeit in untereinander verworfener Dynamiken vorstellen, die sich gegenseitig in vielfacher Art und Weise beeinflussen. Und zwar in zeitlich zurückwirkender und zeitlich nach vorne wirkender Art und Weise beeinflussen. Das hat natürlich jetzt, wenn man es umlegt, auch sehr viel mit dem Versuch, die Welt zu verändern zu tun. Nicht? Ich habe ja darauf hingewiesen, diejenigen Ideen, die eben zum Beispiel, also gerade in unserem Zusammenhang, zum Beispiel im Rahmen der Aufklärung dafür sorgen, dass eben bestimmte Aktionen, bestimmte Weltveränderungsversuche so unternommen werden, wie sie eben unternommen werden, sorgen in vielfacher Weise sozusagen im Verweis auf historische Diskussionen um diese Aufklärung, aber natürlich dann auch in vielfacher Weise im Hinblick auf zukünftige oder in die Zukunft projizierte Vorstellungen dessen, was wir als Aufklärung wahrnehmen oder was wir darunter verstehen, dafür, dass wir aktuell, im Hier und Jetzt, unsere Aktionen so setzen, wie wir sie eben setzen. Ich weiß nicht, wie das aktuell gerade sehr kontrovers diskutierte Beispiel von Saddam Hussein in den Raum gestellt, nicht? Da sind ja gerade im Rahmen der Aufklärung eine ganze Reihe von Gesichtspunkten im Spiel, die eben dafür sorgen, dass dieser ganze Prozess, dieses ganze Problemfeld dass ja im Prinzip nur an einer Person quasi festgemacht wird, ne? Das ja viel umfassender ist als jetzt nur die eine Persönlichkeit von Saddam Hussein. Da ist ein ganzes Problemfeld im Prinzip doch bis zu einem gewissen Grad dominierend aus Sicht der europäischen Kultur oder der euroamerikanischen Kultur in den Raum gestellt, das natürlich aus der Geschichte dieser Aufklärungsdiskussion zehrt und das natürlich auch jetzt im Hinblick auf ein zukünftiges Bild des irakischen Staates und einer idealen Gesellschaft oder einer besseren Gesellschaft oder was auch immer zehrt. Also wo eine ganze Reihe von Projektionen stattfinden, die ineinander und untereinander extrem verschachtelt sind und die eben dafür sorgen, dass das Problem so behandelt wird, wie es behandelt wird, die, und das ist das Interessante einer modernen Gesellschaft, eben sogar im Rahmen der Aufklärung für eine Vielfalt an Problemsichten sorgt. Das heißt, konnte der europäische Aufklärer, ich weiß nicht, im 19. Jahrhundert vielleicht noch auf so etwas wie ein Universalverständnis Aufklärung rekurrieren, also konnte er sagen, das verstehen wir Europäer als Aufklärung und nichts anderes, dann ist heute sehr deutlich zu sehen, dass auch dieses Bild bereits in sich sehr differenziert ist, dass die Europäer das deutlich anders sehen als die Amerikaner, dass die Iraker selbst, die sich ohne Zweifel natürlich auch in diesem Rahmen bewegen, insofern als sie eben eine europäisch erfundene Gerichtsbarkeit dazu heranziehen, um eben den Saddam abzuurteilen, dass auch die Iraker das grundsätzlich anders sehen und natürlich aus ihrer spezifischen Perspektive behandelt haben. Naja, und Sie sehen ja am Resultat dieses Diskurses, wie schwierig und wie komplex das Problem zu bearbeiten ist. Ja, darauf wollte ich Sie aufmerksam machen. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Jetzt habe ich das letzte Mal diese analytisch getrennten drei Bereiche oder drei Welten, die ich idealtypisch als den Bereich des Individuums, also des handelnden oder des agierenden Subjekts, einer Objektwelt gegenübergestellt habe und das Ganze dann noch mit einer Ideenwelt getoppt habe. Jetzt habe ich die drei analytisch getrennten Bereiche das letzte Mal als, wenn man genau hinschaut, eines markiert. Also das heißt ein zusammenfallender Bereich, der in sich so von den verschiedenen Wechselwirkungen konstituiert wird, dass er im Grunde genommen, wenn er analytisch getrennt wird oder wenn er analytisch aufgeschachtelt wird, eigentlich nur falsch aufgeschachtelt werden kann. Ich habe ja darauf hingewiesen, die Welt als externe Realität ist aus dieser Sicht der Dinge schwer vorstellbar. Das Individuum als isoliertes Handlungssubjekt ist aus dieser Sicht isoliert schwer vorstellbar und das Reich der Ideen ist natürlich noch viel schwerer als solches abgeschlossenes Reich eben vorzustellen. Ist klar? Die sorgen eben nur miteinander dafür, dass so etwas wie ein Individuum temporär als analytische Einheit festgehalten werden kann, auf der anderen Seite sowas wie eine Welt als analytische Einheit temporär festgehalten werden und Ideen. Und genau in dieser Dialektik von analytischer Trennung und eigentlich zu kurz greifen dieser Trennung ist im Prinzip das Problem jeder Interpretation mit angelegt. Wir interpretieren immer, also im Prinzip immer dann schon, wenn wir irgendwas sprachlich erfassen, wenn wir dem, was wir sprachlich erfassen, einen Namen geben, wenn wir die Welt benennen. Da gibt es so schöne metaphorische Bilder, die tatsächlich eben nur, wir werden es gleich sehen, nur metaphorische Bilder sind, einen sehr berühmten Ausspruch von Adorno, nachdem der Schrei, mit dem das Bedrohliche oder das Unbekannte in der Welt begegnet wird, zu dessen Namen wird. Also das heißt, in dem Moment, wo ich das erste Mal, ich weiß nicht, über irgendwas Bedrohliches erschrecke und mich fürchte und einen Schrei ausstoße, habe ich das Ding bereits benannt, meint Adorno in dieser berühmten Schrift Dialektik der Aufklärung. Auch er meint es selbstverständlich nur metaphorisch, weil, welcher Aspekt, den wir hier, oder den ich versuche hier sehr explizit herauszustellen, fehlt bei dieser Namensbenennung? Naja, ich begegne, also es ist wirklich so, ich weiß nicht, wenn man es an einem Beispiel, an einem sehr simplen Beispiel natürlich jetzt veranschaulicht, ich weiß nicht, es begegnet mir erstmals eine Schlange und ich erschrecke und sage, oh, Schlange, und damit heißt das Ding Schlange, nach dieser metaphorischen Darstellung. Was ist da grundsätzlich mal dazu zu sagen, oder was wäre dazu zu sagen? Ja, es ist keine Reflexion vorhanden, aber das ist jetzt nicht unbedingt, was ich herausfinde.
Sprache ist ja eine Art, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, das betrifft nicht nur ein Individuum, sondern die Menschen.
Genau. Wollten Sie es selber sagen?
Nein, aber wenn man eine Schlange das erste Mal sieht, keine Ahnung hat, muss
man
nicht mal mit sagen, A Schlange, sondern nur A.
Richtig. Das ist genau die interessante Frage, die mit dem, was die Kollegin gemeint hat, verknüpft ist. Wieso heißt das Ding Schlange und nicht einfach A oder Huch oder was auch immer man sagen würde, wenn man Schlange sieht. Bitte.
Diese Funktionen von Begriffen, diese Kommunikationsfunktion einerseits, und andererseits die Ordnungsfunktion, dass ich ein Ding benenne, damit ich es vorher einordnen kann in meinem Begriffsfeld, die ich mir aufbaue, und das in der Funktion, also das sind die Ordnungsfunktionen, die sind die Wertungsfunktionen, also das A, das irgendwie wird das Erschreckende. Also wenn der Patron meint, dass ich nur durch Überwertung in meine Welt in Begriff verpasse, was nicht. Ich habe das so verstanden, die Reaktion für den Schrei, wenn ich den Begriff finde, dann wäre das eigentlich keine Wertungsfunktion.
Ja. Na, Adorno geht grundsätzlich natürlich jetzt um die Kategorisierung der Welt oder die systematische Erfassung der Welt. Nicht? Das ist so ein metaphorisches Bild für den Anbeginn alles, denkend Erfassens der Welt. Nicht? Also dass man sozusagen denkend an die Welt und natürlich dann im weiteren Sinn auch sprachlich an die Welt herangeht, um sie eben bearbeitbar zu machen, das veränderbar zu machen. Das ist das schöne Bild, das sozusagen, wie man sich das jetzt im Detail vorstellen mag, irgendjemand mal über etwas erschrocken ist und dann eben Schlange ausgerufen hat oder was auch immer, und das Ding wurde zu seinem, also dieser Ausdruck wurde zu seinem Namen und hat damit natürlich jetzt das Zeichen vom Bezeichneten getrennt. Das heißt, das Zeichen Schlange ist damit etwas anderes als die Schlange selbst. Aber Sie haben ganz recht, also grundsätzlich würde man doch annehmen, dass was immer da keucht und fleucht im Unterholz, in irgendeiner Art und Weise imitiert würde, wenn man darüber spricht. Also wenn die Schlange da rascheln würde, dann würde sie vielleicht eben Raschel heißen und nicht Schlange. Es gibt sogenannte onomatopoetische Begriffe, die tatsächlich das imitieren, was damit ausgedrückt werden soll, oder wo zumindest angenommen wird, dass sie das imitieren, was damit ausgedrückt wird. Kratzen zum Beispiel, nicht? Also, da steckt das bitte? Zwitschern in etwa, natürlich. Klappern würde ich ja sagen, Schlange, naja, Schlängeln, vielleicht kann man sich das noch irgendwie vorstellen, keine Ahnung, nicht? Also ein bisschen weit geholt, weit hergeholt, aber grundsätzlich würden wir dann annehmen, dass alles so heißen würde, wie eben zumindest diejenigen Dinge, die irgendein Geräusch fabrizieren oder von sich aus ein Geräusch machen. Wäre, ich weiß nicht, die Katze würde nicht Katze heißen, sondern Miau und der Hund nicht Hund, sondern, naja, wie auch immer. Also das wäre sozusagen diese Eindimensionalität. Die interessante Sache ist natürlich der soziale Aspekt wieder mal. Zu sehen, der soziale Aspekt ist immer derjenige, der es interessant macht. Der sorgt nämlich eigentlich erst recht dafür, dass die Dinge nicht so klingen oder der Name der Dinge nicht so klingt, wie die Dinge selbst unter Umständen klingen. Warum? Warum ist es im sozialen Zusammenhang sinnvoll, dass die Dinge nicht so klingen? Oder die Dinge nicht so benannt werden, wie sie klingen? Was könnte da dafür sprechen? Warum sage ich zur Katze nicht Miau?
Aber ich wollte nur ganz kurz einwerfen, ich meine, ich bin kein Linguist, aber das hat ja viel mit Übersetzung, von Übersetzung, von Übersetzung, von Übersetzung zu tun. Ich meine, die ursprünglichen Sprachen waren doch eigentlich eher so aufgebaut, dass es eher, aber ich kenne mich zu wenig aus. Also deswegen, ich würde es eher an die Übersetzungen knüpfen, warum sie so heißt, aber ich kenne mich nicht aus.
Ich kann keineswegs garantieren, dass sozusagen etymologisch zurückverfolgt die Katze nicht in irgendeiner Art und Weise wirklich aus dem lauten Miau herkommt. Ich möchte Ihnen nur was verdeutlichen, einen Zusammenhang verdeutlichen. Sie kommen gleich dorthin, wo ich Sie hinhaben will. Bitte.
Ja, die Töne ja anders war. Vor allem, jeder nimmt die Töne ja anders wahr. Das sieht man ja auch daran, dass zum Beispiel anderen Sprachen Miau, es gibt keinen Miau.
Ja, ja, natürlich.
Wird auch anders übersetzt,
ja, es ist dann vielleicht ein bisschen variiert, aber oft einmal doch auch wieder erkennbar. Naja, wie auch immer. Was wäre denn das grundsätzliche Problem, wenn das Kleinkind tatsächlich zur Katze Miau sagt? Sie haben vor, oder ich weiß nicht, da hinten war jetzt vorher eine Hand.
Ja, also das ist mir gesagt, dass das machen wir dann denselben Laut, wie das, was wir hier benennen. Also, wenn
das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Die Verwechselbarkeit. Nicht? Im sozialen Kontext wäre es höchst fatal, wenn die Mutter glauben würde, die Katze hat geschrien. Und nicht das Baby. Weil es, also es wäre, gerade bei der Katze jetzt vielleicht kein großes Problem, aber wenn es ein Löwe wäre oder sonst was, ne? Die Verwechselbarkeit. Erst dadurch, dass die Dinge völlig anders benannt sind, als sie eben selbst klingen, wird Kommunikation mit einer Wahrscheinlichkeit möglich, die sie klappen lässt. Sonst wäre zu viel Verwechselbarkeit im Spiel. Sonst wäre einfach die Gefahr zu groß, dass die Kommunikation nicht ankommt, wenn alles, also wenn wir beständig nur Naturlaute nachmachen würden für all das, was klingt, hätten wir das Problem, dass wir sehr oft tatsächlich für Natur gehalten würden. Also wenn ich dann etwas sage, würden Sie glauben, das war jetzt nicht der Füllsack, sondern es war tatsächlich der Wald, der rauscht oder was auch immer, nicht, wenn ich das Rauschen nachmache. Bitte.
So, dass in den östlichen Sprachen oder in diesen ganzen indianischen Sprachen, dass es nicht so gelöst worden ist, dass es halt nicht heißt, die Miau, sondern im Prinzip der Miau gesagt hat oder so.
Ja, also natürlich. Auch das ist hinreichend, ja. Auch das ist hinreichend verschieden, ja, ja, von dem, was, ja, bezeichnet, was damit bezeichnet werden soll. Also es geht nur sozusagen um diesen sozialen Aspekt, der dafür sorgt, dass die Zeichen arbiträr sind, zufällig, nichts mit dem zu tun haben, was sie bezeichnen. Eine Sekunde noch, das ist ein Aspekt, der von Ferdinand de Saussure herausgestellt wurde und der eigentlich für die Diskussionen im 20. Jahrhundert grundlegend gewesen ist. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Zeichen dem Bezeichneten nicht ähneln. Es bedarf eben dieses sozialen Zusammenhangs, um zu verstehen, warum die Zeichen dem Bezeichneten nicht ähneln. Auch bitte, unsere Buchstaben, mit denen wir eben schreiben, haben nichts mehr mit Hieroglyphen zu tun. Dürfte klar sein, ne? Also die Zeichenfolge für das Wort Tisch schaut in keiner Weise auch nur annähernd ähnlich aus wie ein Tisch. Bitte, sofern man davon absieht, dass das T, naja, aber grundsätzlich, nicht? Also wenn Sie es in Schreibschrift aufschreiben, wird es noch deutlicher. Je distinkter die Zeichen, je mehr sie vom Bezeichnenden abweichen, desto sicherer wird im Kontext der Kommunikation, dass es als Kommunikation wahrgenommen wird und nicht als das, was damit bezeichnet wird. Das heißt, die Unterschiedlichkeit von Zeichen und Bezeichnetem ist funktional. Sie können sich es auch an einem sehr simplen Beispiel vor Augen halten, die zum Beispiel, naja, ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht einen Hund hat oder mit Hunden zu tun hat, der wird diese Geschichte kennen, dass viele Hunde dieses Zeichen nicht als Zeichen wahrnehmen, sondern natürlich da jetzt bei der Hand zu schnuppern beginnen und unbedingt da die Hand wollen und vieles mehr. Und ich meine aber natürlich das Zeichen dafür, dass dorthin der Ball gefallen ist oder nicht. Also die Hunde sehen es nicht als Zeichen, sondern nehmen die Hand, das, was das Zeichen ausübt, praktisch als das Relevante wahr. Während wir natürlich zwischen Zeichen und Bezeichnetem unterscheiden. Das Bezeichnete ist für mich der Ball, der irgendwo in diese Richtung geflogen ist, auf den ich hinzeige. Für den Hund gibt es diese Unterscheidung nicht. Für manche ist es interessant, dass Hunde sich da diesbezüglich an der Schwelle bewegen offensichtlich. Manche lernen das sehr wohl. Ne? Also durchaus Hunde, die das bereits durchschauen oder gelernt haben, dass eben nicht diese Hand gemeint ist, sondern das, worauf die bezeichnet oder worauf hingewiesen wird. Also der Unterschied zwischen Zeichen und Bezeichnetem ist ein sehr wesentlicher, der eben im Prinzip auch jetzt diesen beiden Ebenen wieder korrespondiert. Mit der Welt der Zeichen, wenn man sie analytisch trennt, haben sie eben etwas, was sozusagen mit der Welt des Bezeichneten nichts mehr zu tun hat. Bitte.
Kann man sagen, dass das Zeichen der Natur entspricht und das Bezeichneten der Kultur? Weil das ist ja das, was wir Menschen ausmachen.
Gute Frage.
Die Kinder werden ja mehr oder weniger im Sozialisationsprozess von diesem ganz natürlichen, von diesem Zeichen, zum Beispiel Zeichnen, hingeleitet bis zur Schrift. Und da macht halt der Mensch so einen Entwicklungsgang. Und welche Erwachsene zeichnet noch? Da wird halt dann nur mehr geschrieben. Das ist so, vom Kind zum Erwachsenen kommt mir vor, das ist irgendwie so der Weg von Natur zu Kultur. Wenn man ganz banal
aufzeigt. Ja, nur, ich weiß nicht, irgendjemand einen Einwand dagegen?
Ja. Ich habe einen, aber ich kann ihn nicht genau formulieren, weil ich nicht genug weiß, aber wir haben gelernt in der Ethnologie, dass es das eben einfach nicht gibt, diese Entwicklung von Natur zu Kultur, dass nicht die Natur der Urzustand ist, wo auch die niedrigen Völker noch bei der Natur sind und mehr oder weniger wir industrialisierten Leute unsere Kultur ganz oben sind. Also das ist so eine Pyramide oder auch so ein evolutionistischer Gedanke, der eigentlich obsolet ist.
Absolut, ja. Ja. Ich komme gleich darauf zurück, bitte.
Also jedes Zeichen kommt nur Zeichen und die Buchstaben und ein sozialer Konsens. Weil wenn die Mama mit der Höhenmalerei schaut, eins zu eins aussehen machen, vor allem der Kind ist Mama dabei. Das heißt, es gibt da schon eine Affektionsebene, die
man
und so gesehen ist ja alles eher eine Art Assoziation, deswegen ist es für ein Kind, das die Zeichen lernt den sozialen Konsens, der über diese Mehrheit geschaffen wurde, dass in der Tisch als Thema, wie es zu Hause dasteht, ist dann eingekraft. Und das
Sensationsprozess. Ja, geht auch in die Richtung.
Welchen Vorteil genau ist die Differenz zwischen Zeichen
Naja, methodischen, also ich weiß nicht, eben zum Beispiel, wenn Sie einen Mammut Höhlenwand malen, nicht? Und das gelingt Ihnen so realistisch, dass dann alle, die da vorbeigehen, erschrecken, weil sie glauben, es ist ein Mammut vorhanden. Natürlich, nicht? Also es ist problematisch, aber es ist doch durchaus auch diese Unterscheidbarkeit, und zwar deutliche Unterscheidbarkeit damit angetan.
Ja, in der Wagen Sie hier nicht mehr in der Schrift, kann ich das nach Ihrer Argumentation nicht ganz sagen.
Ja, stellen wir die Frage ein bisschen zurück. Ich möchte mich zunächst auf das kommen. Habt ihr noch hierzu?
Ja, also ich habe zu beiden was. Ich glaube, das mit dem Mammut, da geht es um Schnelligkeit, weil es einfach viel schneller geht, Mammut zu schreiben, als ein Mammut zu zeichnen. Mhm. Und das mit der Kultur, ich will nicht werten, Kultur oder Natur, eines von beiden ist besser. Es gibt halt beides, so wie ich es gelernt habe. Also diese Auffassung von Natur und Natürlichen und Kultur und all das, was damit zusammenhängt. Und ich frage mich, wenn das so absolut keinen Zusammenhang, warum man dann zum Beispiel sagt, Tischkultur erlernen. Und kein Säugling beherrscht unsere Tischkultur oder Sprachkultur, sprechen und auch aufmerksames Zuhören und all das, was da dazu steht. Ich denke mir, da hat sich ja der Mensch was dabei überlegt, das so zu formulieren.
Wir unterscheiden im allgemeinen Sprachgebrauch natürlich zwischen Natur und Kultur, aber, da knüpft sich jetzt meine Frage dran, im allgemeinen Sprachgebrauch sind das beides nichts anderes als, bitte? Begriffe? Zeichen. Haben Sie einen Begriff von Natur, der zeichenlos geartet ist?
Nein, und ich denke, es ist auch wieder so wie beim vorherigen, dass man eben diese Analyse und diese strenge Trennung zwischen beiden Begriffen nur trifft, um besser damit hantieren zu können.
Das ist genau der Punkt. Nicht?
Insgesamt wird es wieder verschwimmen. Und wann sagt man, ein Kind hat jetzt die Kultur erlernt oder hat irgendwelche Erwachsene hat es wirklich, es gibt ja genug, die jetzt nicht mit Messer und Gabel essen können.
Aber ganz richtig, das ist
Wort, also alles verschwommen.
Das ist gibt.
Aber zivilisiert ist es dann wieder zusammen. Aber was ist jetzt zivilisiert und was ist nicht zivilisiert?
Sie brauchen sich nur...
Amerika war zivilisiert.
Ja, natürlich.
So zivilisiert wie...
Ja,
aber Zeichen bedeutet nicht unbedingt etwas Kulturelles. Man ist ein Kind, das weint, weil es hungrig ist und keine Ahnung von Sprach oder Schreck hat, das setzt ja schon Zeichen. Die Zeichen sind von Anfang an da.
Ja, da sind da jetzt natürlich eine ganze Reihe von Zeichen im Spiel, um das zu beschreiben, was Sie gerade beschrieben haben. Und das ist genau der Punkt dahinter, der philosophische Punkt dahinter. Es gibt keine zeichenlose Entität. Es ist alles über Zeichen vermittelt und es ist natürlich auch die Natur über Zeichen vermittelt. Das heißt, unsere Vorstellungen von dem, was wir, wenn wir das Wort Natur hören, assoziieren, nicht, sind natürlich aufgrund unserer Erfahrungen, unseres sozialen Kontextes, unserer Sprache und all dem, was damit natürlich vermittelt wird, zu dem geworden, was wir als Natur wahrnehmen. Und auf der anderen Seite auch die Kultur ist natürlich zu dem geworden. Im Prinzip natürlich, im Alltag hat es einen gewissen Mehrwert zu unterscheiden zwischen Natur und Kultur. Genau betrachtet ist aber beides natürlich etwas, was wir aufgrund unserer Sozialisation, aufgrund unserer Erfahrungen und vieles, vieles mehr zu dem machen, was wir da als Bild der Natur oder als Bild der Kultur. Also, und Sie brauchen sich nur vor Augen halten, nicht? Also, dass selbstverständlich in unserer Welt sehr unterschiedliche Auffassungen von Natur, auch natürlich auch sehr unterschiedliche Auffassungen von Kultur vorherrschen. Also es ist ganz klar, dass, weiß nicht, die ökologische Diskussion, seit sie in den 70er Jahren da durchgestartet ist, unsere Auffassung von Natur grundlegend verändert hat. Es ist auch nicht mehr die Natur, zum Beispiel von Jean-Jacques Rousseau, der sowas wie eine von menschlicher Wirtschaftstätigkeit oder jetzt Technologie unbeeinflusste Natur im Hinblick auf einen paradiesischen Urzustand projiziert. Nicht? Unsere Natur ist eine, die vielleicht nicht so verschmutzt ist, aber von der wir im Allgemeinen annehmen, dass wir bestenfalls am Sonntag bei einem Ausflug irgendwo in die Nähe dessen kommen, was wir damit assoziieren. Bevor ich weitergehe, bevor ich dann auf Ihren Punkt noch zu sprechen komme, da waren noch ein paar. Ja, bitte.
Na, ich wollte nur sagen, das ist also eben jede Person, dass man die Kappe nicht auf den Laut reduziert und auch nicht auf das Optische reduziert, sondern es geht, glaube ich, um das, dass man sich miteinander beschäftigt hat, was das Wesen der Kappe ist. Und dass man dann halt eben versucht, halt das Wesen zu beschreiben.
Sie würden aber jetzt nicht sagen, dass das Wort, die Lautfolge K-A-T-Z-E bereits das Wesen der Katze
beschreibt. Ich denke, das kann vielleicht auseinandersetzen damit.
Könnte man in Ihrem Sinn sagen, sowas wie ein kleinster gemeinsamer Nenner? Oder?
Ja, genau.
Die Ägypter haben das gemacht, die Ägypter.
Ja. Naja, über die Generationen hinweg, ne, das dürfte klar sein, dass sich tatsächlich sowas wie ein Konsens gebildet hat und die Meinung verfestigt hat, wir sagen jetzt zu dem Ding mit vier Pfoten und mit weißem Fell und Miau machen, Katze. Und wenn das gut funktioniert, weil wir dann wissen, was gemeint ist, dann verwenden wir das auch weiter. Ne? Bitte.
Beispiel jetzt für jedes Wesen einen Zahlencode geben würde, zum Beispiel Katze ist 4, 5, 6 und das wäre viel schwieriger für die Menschen, dass sie nach den Zahlencodes zu sprechen.
Selbstverständlich. Also es ist eine gewisse Ökonomie natürlich im Spiel und das bringt uns zurück zu Ihrer Frage. Nicht? Natürlich wäre es sehr aufwendig, jedes Mal einen Dinosaurier oder einen Mammut hinzuzeichnen, wenn wir das kommunizieren wollen. Und was kommt jetzt bei Schrift sehr wesentlich ins Spiel, was die Schrift grundsätzlich von der Sprache unterscheidet?
Die Schriften noch in der vorigen Meldung, die Schriften von Teil zu den Zeichen, bietet halt die Möglichkeit der abstrakten Darstellung von Sortierungen, zum Beispiel der Zeit oder keine Ahnung, irgendwelchen Relationen zu irgendwelchen Zeichnungen, einfach möglich ist.
Das hat damit zu tun, was ich gerade sagen wollte. Ja. Was macht denn die Schrift grundsätzlich anderes als die Sprache? Oder was funktioniert mit der Schrift grundsätzlich anders als mit der Sprache?
Das ist aus der Schrift.
Ja, warum? Weil oder in welchem Zusammenhang?
Ja? Weil sie nicht versucht darzustellen, also optisch darzustellen.
Sie versucht es nicht. Naja, da könnte man sagen, irgendjemand hat darauf verzichtet und wir wollen einfach nicht. Aber was tut denn Schrift grundsätzlich nicht?
Es ging ja auch Sachen wie die Tonlage oder sonst irgendwas, wie ich es ausspreche, also bei der Sprache habe ich ja noch sozusagen fünf andere Ebenen, mit denen ich kommuniziere.
Ja.
Und bei der Schrift habe ich genau die Schrift und da muss ich mich möglichst genau ausdrücken, wenn ich da bin.
Ja, eine wesentlich abstraktere Darstellungsform, ganz richtig. Ja, also das ist es im Prinzip, aber welche Art der Kommunikation wird durch Schrift möglich? Nicht?
Keine Nonverbale.
Eine Nonverbale, was heißt das?
Zeitunabhängige.
Und? Nicht nur zeitunabhängige, sondern auch?
Ortsunabhängige.
Ganz richtig, ortsunabhängige. Die Telekommunikation wird durch Schrift möglich. Natürlich, ich kann auch schreien und relativ in die Ferne damit reichen, mit meiner Kommunikation. Aber es ist doch sehr, sehr begrenzt. Nicht? Also, was 200 Meter oder so, dass man mich halbwegs versteht. Während mit schriftlicher Kommunikation kann ich hier etwas schreiben, was in Australien als E-Mail ankommt und so wie eine Sprache sprechen und von verstehbaren Dingen da reden, dann wird das als Kommunikation wahrgenommen. Ich weiß nicht, wer jetzt von euch zwei zuerst
gefragt und haben Sie das mit Leuten fernschauen?
Das, was ich glaube.
Ja, weil Sie eben gemeint haben, dass das so weit, so viel weiter reicht, also gerade im Fernsehzeitalter, ist ja nur Sprache.
Es ist beides Telekommunikation. Natürlich, das Fernsehen ist eine Art der elektrifizierten, das ist natürlich ein eigenes Medium wieder, das sozusagen die.
Das ist, wenn das Fernsehen nicht der Sprache sind, sondern der Schrift.
Es ist Sprache, die über elektronische Medien vermittelt wird. Ne? Also wo sozusagen noch einmal eine Zwischenstufe drinnen ist. Also beim analogen Fernsehen ist es vielleicht nicht anschaulich genug, aber es funktioniert im Prinzip gleich. Beim digitalen Fernsehen ist es ja massiv so, dass die Sprache im Prinzip digitalisiert wird, eben in konkrete Einheiten unterteilt wird, Einsen und Nullen, die eben dafür sorgen, dass diese Vielfalt an auch jetzt im Tonfall unterschiedlichen Lauten auf der anderen Seite wieder zusammenstückelbar ist und sowas wie Sprache erfindet.